In diesem unserem Lande.
In diesem unserem Lande.
Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.
Hochmut kommt vor dem Fall.
Die Ersten werden die Letzten sein.
Leib und Leben.
Hülle und Fülle.
Spott und Hohn.
Etwas ausposaunen.
Perlen vor die Säue werfen.
Sein Schärflein beitragen.
Sein Licht nicht unter den Scheffel stellen.
Für immer und ewig.
In diesem unserem Lande.
Altkanzler Helmut Kohl verwendete die Floskel mit dem altertümlichen E für sein Leben gern, ebenso wie es seine Erbin Angela Merkel tut. In diesem unserem Lande, so hat Martin Luther geredet. Zahllose seiner Wendungen und Sprichwörter sind bis heute lebendig geblieben. Mehr als 4,5 Jahrhunderte nach seinem Tod zehrt die deutsche Sprache immer noch von Luthers virtuoser Formulierungskunst.
Feuertaufe.
Bluthund.
Lästermaul.
Schandfleck.
Lockvogel.
Selbstverleugnung.
Gewissensbisse. Morgenland.
Machtwort.
Luther war ein Genie sehr bedeutender Art. Er wirkt nun schon manchen guten Tag. Und die Zahl der Tage, wo er in fernen Jahrhunderten aufhören wird, produktiv zu sein, ist nicht abzusehen.
Das war nun wiederum der unvermeidliche Johann Wolfgang von Goethe, der zu jedem Phänomen der deutschen Sprache etwas zu sagen wusste. Und Luther ist nun einmal ein Phänomen dieser Sprache. Der Weimarer Kulturphilosoph und Poet Johann Gottfried Herder im Jahr 1767.
Luther ist's, der die deutsche Sprache, einen schlafenden Riesen, aufgeweckt und losgebunden.
Nein, er ist nicht der Schöpfer der neuhochdeutschen Schrift- und Nationalsprache. Solche Entwicklungen gehen niemals auf ein einzelnes Genie zurück. In anderen Ländern bildete sich eine einheitliche Sprache in den Metropolen und an den Fürstenhöfen, oder sie wurde von der politischen Macht verordnet. In Deutschland bahnte sie sich mit einem literarischen Text den Weg, den alle kannten und viele liebten, mit der nationalen Aneignung der Bibel in der Übersetzung Martin Luthers.
Er war ein Glücksfall für die deutsche Sprache, dieser altmodische Neuerer, fromme Rebell und aufmüpfige Gläubige. Dieses geniale, maßlose, chaotische Energiebündel, intellektuell hochfliegend und im gleichen Atemzug schrecklich vereinfachend, in Gott und die Menschen verliebt und von wildem Hass getrieben, melancholisch, cholerisch, verletzend aggressiv, rauflustig, hochmütig und an sich zweifelnd, dieser Vulkan von einem Menschen, der sich selbst abwechselnd als Doktor über allen Doktoren und als armen, stinkenden Madensack bezeichnete. Eine Denkmaschine, die mit grimmiger Lust Debatten führte, predigte und schrieb und unentwegt Texte produzierte. Ein gigantisches Schriftengebirge, das die Sprache hierzulande prägte und auf Dauer veränderte und den Deutschen zusammen mit der Reformation und der Befreiung von Rom so etwas wie ein nationales Selbstgefühl schenkte.
Vor ihm herrschte eine babylonische Sprachverwirrung in den deutschen Landen, ein buntes Nebeneinander und Durcheinander von Dialekten und regionalen Sprachfamilien. Interessant, im Einzelfall oft ausdrucksstark und treffsicher, wie es Mundarten eben sind. Aber es war schwierig, miteinander zu reden. Noch 1538 klagte Luther beim Mittagessen. Ein Student in der Tischrunde hat es aufgezeichnet.
Es sind aber in der deutschen Sprache viel Dialekti, unterschiedene Art zu reden, dass oft einer den anderen nicht wohl versteht. Die Bayern, Sachsen nicht recht verstehen, sonderlich die nicht gewandert sind. Ja, die Leute können in 30 Meilen Weges einander nicht wohl verstehen.
Angesichts dieser Verständigungsprobleme hatte man sich bisher mit Latein geholfen, das überall gleich war und verstanden wurde, freilich nur von der dünnen, hochgebildeten Schicht. In der Schriftsprache gab es außerdem schon lange das Bestreben, die regionalen Unterschiede zu überbrücken, im Zuge der Ausweitung der Warenproduktion und des Handels. Aber das waren nur Ansätze, denn politisch und ökonomisch waren die deutschen Territorien alles andere als eine Einheit und die gesprochenen Dialekte klafften unverändert auseinander.
Am ehesten beförderten noch die Siedlungsbewegungen im Raum um Erfurt, Meißen, Leipzig, östlich von Elbe und Saale die Entwicklung einer gemeinsamen Sprache. Hessische, fränkische, bayerische Siedler überwanden die Mundartgrenzen. In den Schreibstuben und Kanzleien der dort herrschenden Wettinerfürsten, damals nicht weniger wichtig als die Habsburger, wuchs eine Schriftsprache heran, die auf dem Umweg über Rechtssatzungen bald auch die kaiserlichen Erlasse prägte und von Leuten wie Luther für ihren Mitteilungsdrang benutzt wurde. Denn Luther begriff schnell, diese Sprache hatte Zukunft. Der Tübinger Kirchenhistoriker Volker Leppin.
Nach dem, was man heute sagen kann, liegt seine Bedeutung vor allen Dingen darin, dass er ein großer Multiplikator für eine bestimmte Sprachform war. Man spricht von der sächsischen Kanzleisprache, die ihm in seinem sächsischen Kontext vertraut war und die Möglichkeit gegeben hat, sowohl im niederdeutschen als auch im oberdeutschen Raum verstanden zu werden.
Luther, das ist wichtig, hat keine Kunstsprache erfunden, sondern sich einer im Behördenalltag verwendeten Sprachform bedient. Natürlich ohne den geschraubten Stil einer solchen fürstlichen Kanzlei zu übernehmen.
Die knochentrockene Ausdrucksweise der Beamten verwandelt er mit unbefangener, sprudelnder Kreativität in ein geschmeidiges Deutsch voller Leben und Bilder. Die Sprachlandschaft freilich, der die behördlichen Federfuchser entstammen, hat auch ihn geprägt. Seine Eltern kamen aus Thüringen. Martin Luther selbst wuchs in Sachsen auf, ging dann nach Erfurt und Wittenberg. Eine nicht nur geografische, sondern auch sprachgeografische Mittellage zwischen Nord und Süd.
Die Tendenzen hin zu einer einheitlichen, allgemein verständlichen Sprache, die überall in Deutschland wahrnehmbar waren, hier in Mitteldeutschland verdichteten sie sich und nahmen konkrete Gestalt an. Luther teilte leidenschaftlich die Sehnsucht nach besserer Kommunikation. Er liebte das damals noch ganz neue niederdeutsche Wort Modersprache und machte es literarisch salonfähig, Muttersprache. Und so stark er auch im mitteldeutschen Kulturraum verwurzelt war, zeigte er sich doch lernfähig genug, um auf seinen zahlreichen Reisen Anregungen aus anderen Sprachregionen aufzunehmen und zu speichern.
Luther war vor allem aber bestrebt, wie andere Prediger und Autoren seiner Epoche auch, die Schrift- und Literatursprache zum Volk zu bringen. Die neue Nationalsprache war gerade erst im Entstehen begriffen und schon in Gefahr, in die Isolation zu geraten, zum exklusiven Besitz der Fürstenhöfe und der Gebildeten zu werden, wie es das Latein gewesen war. Das durfte nicht geschehen. Was Luther schreibt, ist unverkennbar auch immer zum Hören gedacht. Deshalb lautet sein Grundgesetz: einfach und verständlich schreiben. Was keineswegs bedeutet, auf das Niveau simpler Gemüter herabzusteigen, sondern mit gedanklicher Klarheit zu reden. Luthers Vorbild dabei? Die Bibel.
Johannes der Evangelist redet so schlichte, einfältige Worte, dass einfältiger Wort nimmermehr werden auf die Welt kommen. Und doch gleichwohl redet er unter solcher Einfalt alles, was ein anderer mit höchster Herrlichkeit, mit schwülstigen, hochtrabenden, aber dunklen Worten redete.
Dem Volk aufs Maul schauen und Deutsch miteinander reden geht auf eines der bekanntesten Luther-Zitate zurück. Es stammt aus der Schrift, mit der er seine Bibelübersetzung gegen Kritiker verteidigt. Esel nennt er sie.
Man muss nicht die Buchstaben in der lateinischen Sprache fragen, wie soll man Deutsch reden, wie diese Esel tun, sondern man muss die Mutter im Hause, die Kinder auf der Gassen, den gemeinen Mann auf dem Markt darum fragen und denselbigen auf das Maul sehen, wie sie reden und danach dolmetschen. Da verstehen sie es denn und merken, dass man Deutsch mit ihnen redet.
Das heißt, der Sinn eines Satzes, eines Begriffs ist wichtiger als die wortgetreue Übersetzung bis ins letzte Detail.
Was Luther wahrscheinlich so konnte wie kaum ein anderer, war auf die Zielsprache zu achten, in die hinein er übersetzt. Ein Beispiel, was er selbst gibt, ist das Ave Maria. Da sagt er, naja, kein Deutscher versteht es, wenn man übersetzt, gegrüßet seist du Maria, voll der Gnaden. Ein Deutscher müsse da an ein volles Fass Bier oder dergleichen denken. Das sei nicht verständlich, deswegen übersetze er dies als Holdselige. Jetzt ist Holdselige nicht mehr der Begriff, den wir im 21. Jahrhundert verwenden würden, aber es zeigt was davon, wie Luther darüber nachdenkt, was für Assoziationen werden geweckt, welche Bilder lösen was in dem Hörer und Leser aus, und das funktioniert bei vielen Bildern bis heute.
Weil Martin Luther seine Bilder und Vergleiche nicht aus hochgelehrten Wörterbüchern bezieht, sondern aus der Lebenswelt der Bauern, Marktfrauen und Handwerker, schreibt er so konkurrenzlos anschaulich. weil er Engel und Teufel auf die Bühne holt und dem Schöpfergott beim Abendspaziergang im Paradiesgarten zuschaut, statt dürre Dogmen zu verkünden, zieht er Hörer und Leser in seinen Bann.
Erbarmungslos merzt er die damals im Kirchenraum gebräuchlichen lateinischen Modewörter aus, spricht vom Himmel statt vom Firmament, vom Segnen und Fluchen statt von Benedeien und Maledeien. Dafür macht er treffsichere oder klangschöne Dialektausdrücke literaturfähig. Wer weiß schon, dass man Wörter wie Harren und Gedeihen, Pforte, Strom, Topf, Lippe und Blüte, Bunt und Klug vor Luther nur in begrenzten regionalen Sprachlandschaften verwendete. Er liebt klangvolle Alliterationen wie böse Buben, Schmach und Schande, fressendes Feuer, Leib und Leben. Alteingeführten Begriffen gibt er einen neuen Sinn. Arbeit bedeutet bei ihm nicht mehr nur Qual und Mühe, sondern erheblich positiver die Gestaltung der Welt. Gerechtigkeit, Sünde, Buße erhalten eine Tiefendimension. Ein frommer Mensch ist jetzt nicht mehr nur ein tüchtiger und rechtschaffener Zeitgenosse, sondern einer, der Gott fürchtet und innig glaubt.
Der sprachschöpferisch begabte Reformator war zeitlebens auch ein besessener Sammler. Sprichwörtern, die er dem Volksmund entnahm, gab er allerdings oft erst den richtigen Schliff. Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Hochmut kommt vor dem Fall, den seinen gibt's der Herr im Schlaf.
Nächstenliebe und Herzenslust, Ebenbild, Morgenland, Feuertaufe und Judaslohn, Bluthund, Machtwort, Schandfleck, Lückenbüßer, Lockvogel und Lästermaul, Selbstverleugnung und Gewissensbisse. 1000 Sprachbilder, die Luther erfand und unsterblich machte.
Wetterwendisch, kleingläubig, friedfertig, lichterloh. Auf eigene Faust, für immer und ewig, sein Schärflein beitragen, sein Licht nicht unter den Scheffel stellen.
Und immer wieder die zündenden Metaphern und die Bilder, die sofort ins Ohr gehen. Ein Herz und eine Seele, der Wolf im Schafspelz, der große Unbekannte, ein Buch mit 7 Siegeln, die Zähne zusammenbeißen, im Dunkeln tappen, auf Sand bauen und so weiter und so weiter.
Sarkastisch, höhnisch kann er reden, mit schneidender Schärfe, wenn er seine Sache verteidigen muss oder auch seine Person.
Ob etliche mich nun wohl einen Ketzer schelten, denen solche Wahrheit in der Kasse sehr schädlich ist, so achte ich doch solch Geplärre nicht groß. Sintemal, dass niemand tut, als etliche finstere Gehirne, die nie in die Bibel gerochen, sondern in ihren durchlöcherten und zerrissenen Schulmeinungen beinahe verwesen.
Er zaubert mit Bildern, Vergleichen und Geschichten, argumentiert und wirbt und schmeichelt mit Worten, schlägt mit seinen Sätzen drein und betört im nächsten Atemzug mit zarter Poesie.
Sie sagen, was Zeugnis, was Evangelium, was Christus, hätten wir Taler und schöne Weiber. Ei, so schlage auch Tod, Donner und Blitz in die Welt, dass man so schlafen will. Die Welt ist wie ein trunkener Bauer. Hebt man ihn auf einer Seite in den Sattel, so fällt er zur anderen wieder herab. Ich heiße ein Christ, weil mir sein Name an meine Stirn geschrieben, ja, in mein Herz gedrückt ist. Dieser König kommt zu mir mit aller Sanftmut und Gnade und hilft mir von Sünden, Tod, Teufel und Hölle. An den glaube ich, bei dem bleibe ich. So entläuft man dem Tod und kommt in das ewige Leben.
So zärtlich er in Kirchenliedern und Psalmenübertragungen formulieren konnte, so aggressiv polterte er in Briefen und Traktaten auf seine Gegner los, warf mit Schimpfwörtern und Zoten um sich. Luther über die Päpste.
Das sind des Teufels Larven. Als spitzbübisch und teuflisch musst du es verstehen, dass der Papst den Namen der heiligen römischen Kirche aufs Schändlichste und Lästerlichste braucht und damit seine Bubenschule und Hurenkirche meint, des Teufels Grundsuppe.
Dass die Gegenseite denselben ungeschlachten Ton der Auseinandersetzung pflegte, macht solche Ausfälle nicht sympathischer.
Luther wusste sehr genau, wie er auf das Publikum wirkte. Und solche groben Ausdrücke haben dann erstmal auch Fronten geklärt, deutlich gemacht, wo gut und wo böse ist seiner Meinung nach. Es gehört bei ihm auch dazu, dass er sehr bewusst damit umgegangen ist. Er konnte auch unterschiedliche Töne anschlagen. Wir übersehen über die Grobianismen, die bekannt sind, die vielfach zitiert werden, hinweg oft, dass er auch mit dem feinen Florett fechten konnte. In seinen Thesen gegen den Ablass hat er sehr elegant vorgetragen, naja, wenn all dies so stimme, was von päpstlicher Seite vorgetragen wird, dann wird es ja für jemanden, der den Papst verteidigen will, doch sehr, sehr schwer.
Prägend für Sprachgeschichte und Kirchenfrömmigkeit sind zum Glück nicht solche Grobheiten geworden, sondern die Bibelübersetzung. Martin Luther habe einen neuen Papst erschaffen, spottete man damals, nicht aus Fleisch und Blut, sondern aus Papier. Das Projekt ergab sich folgerichtig aus seiner zentralen Idee von der innigen, unmittelbaren Beziehung zwischen Mensch und Gott. Jeder Laie soll Gottes Wort lesen können, ohne amtliche Vermittler und mühsam zu findende Übersetzungshilfen. Das Deutungsmonopol des Klerus ist damit gebrochen.
Luther ist, wieder einmal, nicht der Erste mit solchen Visionen. Seine Übersetzung der gesamten Heiligen Schrift aus dem hebräischen bzw. griechischen Urtext ins Deutsche ist bereits die 19., allerdings die erste, die nicht einseitig den süddeutschen oder niederdeutschen Sprachraum bedient, sondern die überall verständliche sächsische Kanzleisprache zur Grundlage hat. Und auch Luther fängt nicht bei Null an. Für das Neue Testament stützt er sich auf die gute alte lateinische Vulgata, aber nicht ausschließlich, wie es bisher alle Übersetzer getan haben, denn die Vulgata hat ihre Fehler. Für die hebräische Bibel hat er ein ganzes Team kluger Mitarbeiter, weil er im Hebräischen längst nicht so firm ist wie im Griechischen. Es ist eine Knochenarbeit, die sich über Jahre erstreckt und ständige Korrekturen erfordert.
Und ist uns sehr oft begegnet, dass wir 14 Tage, 3-4 Wochen haben ein einziges Wort gesucht und gefragt, haben es dennoch zuweilen nicht gefunden. Im Hiob arbeiteten wir also, dass wir in 4 Tagen zuweilen kaum 3 Zeilen konnten fertigen.
Luthers 1534, 12 Jahre vor seinem Tod, endlich komplett publizierte Bibelübersetzung ist nicht die erste gewesen, aber zweifellos die schönste, genaueste und einflussreichste. Eine Kostprobe, die alles sagt, der beliebte Psalm 23, der Gott als guten Hirten schildert. In der Frühzeit des Buchdrucks erschien 1466 in Straßburg die Wort-für-Wort-Übertragung eines gewissen Johannes Mentelin, die Günther Zeiner 9 Jahre später in Augsburg überarbeitete.
Der Herr, der regiert mich, und mir gebrist nichts. Und an der Stadt der Weide, da satzt er mich. Er hat mich geführt auf dem Wasser der Wiederbringung.
Neuer Versuch 1494 in Lübeck, in einer unverkennbar niederdeutschen Sprachmelodie.
Der Heere regiert mich. Vermittels sinnen Propheten mi weder to essende in dat Land Juda. Und mi enskal nicht gebreke. In der Stede der Weide mi settede. He lede mi ut uppe dat Water der Wedermarkinge.
Und jetzt die Lutherbibel genau 40 Jahre später. Da klingt das so.
Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Auen und führet mich zum frischen Wasser.
Entscheidend für die flächendeckende Verbreitung der Lutherbibel und damit für den Erfolg der Reformation war bekanntlich die rasante Entwicklung des Buchdrucks. Zum ersten Mal entstand so etwas wie Öffentlichkeit. Bis zu Luthers Tod wurden die ganze Bibelübersetzung oder Teile daraus mehr als 400 Mal neu aufgelegt. Jeder dritte oder vierte des Lesens kundige Deutsche, so hat man ausgerechnet, muss das Buch besessen haben.
Es war nicht nur der Bibeltext, wodurch Martin Luther auf die Hirne und Herzen wirkte. Er schrieb Flugschriften, Traktate, Katechismen, deutsche Messliturgien, Kirchenlieder, die der Gemeinde eine aktive Teilnahme am gottesdienstlichen Geschehen ermöglichten, statt des bisher gebräuchlichen lateinischen Messritus. Vom Himmel hoch, da komm ich her, hat er getextet. Nun bitten wir den Heiligen Geist. Mitten wir im Leben sind mit dem Tod umfangen. Ein feste Burg ist unser Gott. Funkelnde Poesie, Christusfrömmigkeit voller Jubel und Tränen. Gleichzeitig eine Form von Predigt und Glaubenszeugnis.
Die Lutherbibel ist das Buch der deutschen Nation geworden und geblieben. An ihr lernte man buchstabieren, lesen und schreiben. Nicht selten war sie das einzige Buch im Haus und sogar in der Schule. Die Wucht der Lutherbibel hat allen Veränderungen im Detail getrotzt, die sich dem gewandelten Sprachgefühl oder neuen Erkenntnissen der Bibelwissenschaft verdanken.
Die letzte große Revision, wie man solche Überarbeitungen nennt, scheiterte 1975 vor allem daran, dass sie den Wortlaut der Weihnachtsgeschichte modernisierte. Nicht nur konservative Christen gingen auf die Barrikaden. 2 Jahre später nahm der Rat der evangelischen Kirche in Deutschland reumütig rund 120 Textveränderungen zurück.
Nun hat sich eine 10-köpfige Gruppe von Theologen sowie Sprach- und Literaturwissenschaftlern erneut die Lutherbibel vorgenommen, um sie auf ihre Texttreue hin zu überprüfen, auf der Basis der neuesten bibelwissenschaftlichen und philologischen Erkenntnisse. Man spricht nicht von Revision, sondern von Durchsicht. Rund 70 Expertinnen und Experten haben 5 Jahre lang am Text gearbeitet und auch sie sind nicht selten zu Luthers klassischen Formulierungen zurückgekehrt. Volker Lepin verspricht sich durchaus etwas von dem ehrgeizigen Projekt.
Ein Stück mehr Möglichkeit des Gebrauchs in einer Welt, die an andere Sprachen gewöhnt ist. Und gleichzeitig ein Aufrechterhalten auch des Widerständigen der Bibel. Der biblische Text ist manchmal langsamer als das, was wir heute durch Radio, Internet und dergleichen gewöhnt sind. Und auch das muss sprachlich realisiert werden.
Der Luthertext, der für so viele Heimat bedeutet, stellt für andere nicht kirchlich Sozialisierte vielleicht inzwischen eine Hemmschwelle dar. Wäre es nicht besser, sich von der überkommenen Textgestalt zu lösen und eine völlig neue Übersetzung zu erstellen, auf der Grundlage der heute gesprochenen Sprache?
Erstmal muss jemand zeigen, dass das genauso gut kann wie Luther. Das ist schon eine große Herausforderung, erst recht für ein Gremium. Gremien sind nicht unbedingt für kreative Arbeiten die günstigste Voraussetzung. Dazu kommt, dass man, wenn man nun ganz eine neue Bibel begründen würde, man eben den Aspekt der Vertrautheit, der doch für viele noch mit der Lutherbibel verbunden ist, nehmen würde. Sodass ich denke, als Ergänzung ist eine neue Bibelübersetzung immer sinnvoll und es wird Situationen geben, in denen man dann auf eine solche neue Bibelübersetzung zurückgreift. Sei es der Kontext von Kirchentagen, sei es natürlich der Kontext von ökumenischen Gottesdiensten, in denen man schlecht zusammensitzen kann und die Evangelischen freuen sich über ihre Lutherbibel und die Katholiken wundern sich über den Ton. Da braucht man eine gemeinsame Bibelübersetzung.